Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das für ganz viele noch immer ein bisschen mystisch klingt und für andere längst Alltag ist. Und das die Wissenschaft in den letzten Jahren überraschend präzise untersucht hat. Es geht heute um Meditation. Nicht als Räucherstäbchenritual, nicht als Esoterik und gar nicht als, wenn du nur genug chillst, ist alles gut, sondern als etwas, was wir biologisch, neurochemisch und psychologisch ziemlich gut verstehen. In dieser Folge möchte ich dir erklären, was Meditation eigentlich ist, welche Formen es gibt, wo sie herkommt, wie sie auf unser Gehirn wirkt und vor allem, wie oft man meditieren muss, damit sich wirklich etwas verändert. Und ich werde dabei immer wieder den Bogen in den Alltag schlagen, weil es am Ende nicht darum geht, ob Meditation spannend klingt, sondern ob sie dir hilft, wenn du zum Beispiel im Meetings bist, wenn du abends nicht einschlafen kannst, wenn du in einem Konflikt landest, wenn du dich vergleichst oder wenn du dich selbst innerlich fertig machst. Gut, fangen wir mit der ganz banalen Frage an. Was ist eigentlich Meditation? Also wenn wir von ganz vorne anfangen, wirkt Meditation oft wie ein großes, schwer greifbares Konzept. Ist es spirituell? Ist es Entspannung? Ist es eher nur eine Atemtechnik? Naja, aus moderner Psychologie lässt sich Meditation überraschend klar beschreiben. Meditation ist ein Training der Aufmerksamkeit, könnte man sagen, und auch eine Art Selbstregulation. Es geht nicht darum, Gedanken auszuschalten oder für immer ruhig zu sein. Das hört man leider sehr, sehr oft, auch in geleiteten Meditationen. Sätze wie, und jetzt lassen Sie alle Gedanken los. Und jeder sitzt und denkt, na toll, das kann ich wohl nicht. Oder man soll immer ausgeglichen sein und immer so mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu bemerken, was gerade in dir passiert, bewusst zu wählen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest und dann immer wieder zurückzukehren, wenn du merkst, dass du abgedriftet bist, ohne dich dafür zu verurteilen. Also stell dir deine Aufmerksamkeit wie so einen Scheinwerfer vor. Dein Gehirn hat einen begrenzten Aufmerksamkeitsstrahl, einen sehr, sehr begrenzten Aufmerksamkeitsstrahl sogar. Und dieser Strahl kann nach außen zeigen, also auf Geräusche, Menschen, Bildschirme und Aufgaben und so weiter, oder nach innen, auf Atem, Körper, Gedanken, Gefühle und so weiter. Meditation ist das bewusste Steuern und Stabilisieren dieses Scheinwerfers. Nicht mit Strenge oder Gewalt, sondern mit einer Art, ja, so eine mentale Freundlichkeit. Warum ist das so relevant? Das zeigt einige Studien bereits. Einer ist von Klingsworth und Gilbert mit dem Titel A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Hier wurden Menschen im Alltag immer wieder gefragt, was sie tun, woran sie denken und wie glücklich sie sich fühlen in dem Moment. Und das Ergebnis war ziemlich klar. Unser Geist schweift sehr häufig ab und genau in diesen Momenten fühlen wir uns schlechter. Das Problem ist nicht, dass wir denken. Das Problem ist, dass wir unbemerkt in Gedankenschleifen hineingezogen werden, die oft mit Sorgen und Selbstbewertung oder mentalem Wiederkauen zu tun haben. Und genau hier setzt Meditation an. Sie unterbricht dieses unbewusste Abdriften und bringt dich zurück in den gegenwärtigen Moment. Weil wenn wir darüber nachdenken, der Stress hat ja selten etwas mit dem gegenwärtigen Moment zu tun. Wir machen uns Gedanken über die Zukunft, was könnte kommen, was werde ich nicht schaffen, was würde alles passieren und es wird ganz schlimm. Oder Gedanken über die Vergangenheit. Hätte nicht passieren sollen, wenn ich nur das gemacht hätte, dann wäre das viel besser gewesen und, und. Diese Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu bewerten, das ist wirklich der absolute Kern in der Meditation. Und das ist genau das, was wir auch üben. Entweder indem wir die Aufmerksamkeit nach außen haben und nicht bewerten, also auf Sachen, die in diesem Moment da sind, Scheinwerfer darauf zu lenken, oder Scheinwerfer nach innen auf das, was da ist im Moment, sei es den Atem, sei es die Gedanken und so weiter. In der buddhistischen Psychologie wird diesen Mechanismus seit über 2000 Jahren beschrieben. Jack Kornfield hat in seinem Buch Weißen Herzen, mein absolutes Lieblingsbuch oder eins davon, ich setze auch einen Link dazu rein, da hat er das den ungezähmten Geist genannt. Das ist so ein Geist, der ständig greift, ablehnt, bewertet, Geschichten baut, sich festhält oder wegdrückt, einfach weg vom gegenwärtigen Augenblick. Meditation ist in dieser Perspektive nicht das Kontrollieren des Geistes, sondern das Kennenlernen des Geistes. Und allein dieses Kennenlernen schafft Spielraum. So, das heißt nicht, dass wir jetzt versuchen, unsere Gedanken zu steuern oder zu kontrollieren, weil das wird nicht gelingen. Es ist diesen Abstand dazu, dass ich überhaupt bemerke, in welchem Film bin ich gerade, was lenkt mich ab, in welche Geschichte baue ich mich gerade ein, und das mit Abstand und nicht wertend zu betrachten. Das ist die Meditation. Und dieser Spielraum, diesen Abstand, was man lernt durch die Meditation, ist genau das, was wir brauchen im Alltag, damit wir nicht einfach sofort reagieren. Zum Beispiel, wenn jemand im Job dich kritisch anspricht und du merkst, dass Ärger kommt hoch, aber du dann in der Lage bist, nicht sofort zu reagieren, das ist das, was die Meditation dir lernen kannst oder beibringen kannst. Du spürst auch den Spielraum, wenn du zum Beispiel eine Nachricht liest, die dich triggert und du nicht impulsiv zurückschreibst, also diesen kurze Pause innehalten. Du spürst auch den Spielraum, wenn du abends im Bett liegst und der Kopf anfängt, den Tag zu zerlegen und du plötzlich merkst, okay, das ist gerade nur Gedanken. Also, das heißt, Meditation macht nicht, dass nie wieder Stress auftaucht. Meditation macht, dass du früher merkst, was passiert und dadurch mehr Wahlfreiheit bekommst. Da ist diesen Spielraum zwischen Reiz und Reaktion. Und genau diesen Spielraum, diese Lücke, das zeigt dir die Meditation. Und da hast du die Freiheit zu agieren und zu wählen und nicht einfach wie so eine Maschine auf Reize zu reagieren. Jemand drückt auf einen Knopf und du reagierst wie eine Maschine. Das können wir lernen. Wenn es um Meditation geht, dann stößt man schnell auf unzählige Begriffe. Aber psychologisch kann man das sehr sauber entlang einer Grundfrage verstehen. Wohin richtet sich die Aufmerksamkeit? Nach innen, nach außen oder offen in beides? Also eine Kombination von beides. Wenn die Aufmerksamkeit nach innen geht, spricht man von Introzeption. Das ist die Fähigkeit, innere Signale zu spüren. Den Atem, den Herzschlag, Muskelspannung, Wärme, Kälte, Druck im Brustkorb. Oder dieses subtile Gefühl im Bauch, das oft schon da ist, bevor dein Kopf überhaupt verstanden hat, dass du gestresst bist und so weiter. Und genau deshalb ist introzeptive Meditation im Alltag so hilfreich. Stress ist oft zuerst Körper. Menschen merken Stress erst, wenn er schon groß ist, wenn sie gereizt sind, wenn sie nicht schlafen, wenn sie keine Geduld mehr haben. Und dann ist es oft ein bisschen zu spät. Introzeption, also diesen Innenblick zu schärfen, bringt dich früher an den Punkt. Ah, mein Kiefer ist fest. Ah, mein Atem ist flach. Ah, mein Bauch ist eng oder was auch immer es ist. Und wenn du es früher bemerkst, kannst du natürlich auch früher regulieren, statt erst im Vollstress zu versuchen, dich irgendwie zu retten. So, die andere Richtung wäre, wenn die Aufmerksamkeit nach außen geht. Und hier sprechen wir von Extrozeption. Du sitzt, atmest und nimmst Geräusche wahr, Licht, Raum, vielleicht sogar Weite. Das wirkt oft schneller beruhigend, als viele erwarten. Nicht, weil es magisch ist, sondern weil es den Geist aus dem inneren Tunnel herauszieht. Gerade Menschen, die stark zum Grübeln neigen, profitieren richtig von dieser Art von Meditation. Du kennst es vielleicht, du bist im Kopf, alles wird eng, du fühlst dich wie in einem mentalen Raum ohne Fenster. Und hier kann diese extrozeptive Praxis den Raum öffnen. Du hörst einfach die Welt, du bist nicht nur in dir, indem du also die Aufmerksamkeit nach außen lenkst. Eine zweite wichtige Achse, könnte man sagen, ist die Unterscheidung zwischen fokussierter Aufmerksamkeit und offener Beobachtung. Bei fokussierter Meditation hältst du ein Objekt, vielleicht dein Atem oder ein Mantra oder einen inneren Punkt oder eine Flamme oder ein Geräusch, also es kann innerlich oder äußerlich sein, hältst du dann fest, so ein Fokuspunkt, ein Objekt. Das trainiert Konzentration und das ist im Alltag extrem praktisch. Wenn du dich schnell verzettelst, multitaskst, hin und her springst, ständig neue Tabs aufmachst oder wenn du merkst, dass du beim Arbeiten nach 2 Minuten wieder irgendwo anders bist. Also diese fokussierte Meditation, wo du ein Objekt im Blick hast, wo du den Scheinwerfer auf ein Objekt lenkst, schärfst deine Konzentration, um eben bei einer Sache zu bleiben. Gegenüber steht dann diese offene Beobachtung und das bedeutet etwas anders. Hier hältst du kein einzelnes Objekt fest, sondern du beobachtest alles, was auftaucht. Sei es Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, Geräusche, Impulse, was auch immer. Du greifst hier nicht ein, du drückst nicht weg, du kommentierst nicht permanent. Du lernst ein innerer Zeuge zu sein, so Beobachter nennen wir das auch. Was man hier lernt, ist auch die Gedanken mit Abstand zu betrachten. Die kommen und die gehen. Und wenn wir das lernen und uns nicht direkt mit dem Gedanken identifizieren, dann nehmen wir, sage ich mal, die Kraft zurück, die Möglichkeit, etwas zu tun und sind nicht direkt Sklaven der Gedanken. Und dieser Unterschied klingt klein, aber im Alltag ist sie riesig. Wenn du in einem Konflikt merkst, jetzt kommt Ärger hoch, statt sofort zu denken, du machst mich wütend, dann verändert sich sofort, wie du sprichst, wie du reagierst, wie du dich verhältst. Wenn du merkst, da ist Angst, statt ich bin nicht sicher, also statt den Gedanken, du nimmst einfach das Gefühl wahr, dann verändert sich auch sofort, wie du handelst. So diesen Fähigkeit zu beobachten, das, was da ist, ohne direkt mit so einem Ziel das auch zu verändern. Die Angst kommt, die geht auch. Ein Gedanke kommt, geht auch. Je mehr ich versuche, das zu kontrollieren oder wegzuschieben, desto länger halte ich das sogar fest. Das kennst du auch abends beim Einschlafen. Je mehr du denkst, denk nicht drüber nach, hör auf zu denken, das ist als so eine Einladung für die Gedanken. Du kennst es auch bei negativen Gefühlen. Du musst vielleicht eine Präsentation halten und du spürst die Unruhe oder Nervosität und du denkst, komm mal runter, sei nicht so nervös, werde nicht rot im Kopf oder was auch immer. Und du merkst, wie es einfach dadurch schlimmer wird. Ja, so hier, was wir machen, ist, wir drehen das um. So statt zu sagen, geh weg, dann sagen wir, komm rein, ich beobachte das, ich beobachte den Gedanken, ich beobachte das Gefühl und dadurch kreiere ich einen Abstand und nehme dadurch die Kraft raus. Und genau das ist das, was man in der Meditation lernt. Es gibt eine Form von Meditation, die besonders interessant ist und sehr oft unterschätzt wird, weil die vielleicht sich so ein bisschen weich anhört. Das nennt man eine Metta-Meditation oder Loving-Kindness-Meditation. Metta ist kein positives Denken und auch kein Schönreden. Das ist ein Training, das ist eine innere Grundhaltung zu verändern. Viele Menschen leben mit einer so einen stillen inneren Härte gegen sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, gegen Fehler, gegen Unperfektheit, besonders wenn es um die eigene geht. Mit der Metta-Meditation, dann übt man Freundlichkeit. Zuerst sich selbst gegenüber und dann anderen. Und das ist nicht nur nett, das ist psychologisch sehr hochwirksam, weil Selbstkritik und Scham zu den stärksten Treibern von Stress und Vermeidung gehören. Metta-Meditation ist besonders hilfreich, wenn du zu Selbstabwertung neigst, wenn du dich oft nicht gut genug fühlst, wenn du sozial angespannt bist, wenn du ständig innerlich auf Angriff bist oder wenn du nach Fehlern lange nachhängst. Ich werde dir auch eine Meditation in den Script Notes reinsetzen. Ich habe sogar mehrere Studien aufgesetzt, genau mit dieser Meditation. Und die Ergebnisse sind sehr, sehr beeindruckend, dass wenn man die Metta-Meditation übt und auch in Kombination mit Dankbarkeit, dann haben wir wirklich signifikante Veränderungen gesehen auf die emotionale Intelligenz, Selbstempathie und so weiter. Eine andere Art von Meditation, die ich auch gerne erwähnen möchte, ist ein Yoga Nidra oder man nennt es auch manchmal ein Bodyscan. Da setze ich auch gerne einen Link für dich da rein, wenn du das ausprobieren möchtest. Und das ist so eine geführte Tiefenentspannung, entweder im Liegen oder im Sitzen. Das ist für viele ein sehr guter Einstieg, weil der sehr pragmatisch ist. Man wird so durch den Körper geleitet, dann kommt der Hinweis, bringt die Aufmerksamkeit zu deinem rechten Fuß oder deiner linken Hand. Und die sind ja nun mal da. Ja, das heißt, ich muss mir nicht irgendetwas vorstellen und ich kann meine Aufmerksamkeit auf etwas Konkretes lenken. So für ganz viele ist das so ein richtig schöner Einstieg. Und dieser Yoga Nidra oder ein Bodyscan, wie der auch heißt, bringt den Körper in einen sehr ruhigen Zustand, oft nah an Schlaf, während das Bewusstsein wach bleibt. Das bedeutet auch, dass wenn man die Übung im Liegen macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr schnell einschläft, relativ hoch. Wenn das nicht das Ziel ist, wenn es eher diesen inneren Blick ist zu schärfen, dann macht man die Übung im Sitzen. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Meditationsformen. Woher kommt dann Meditation und warum ist sie heute so relevant? Ja, Meditation stammt aus Traditionen wie Buddhismus, Yoga, Taoismus und auch kontemplativen Strömungen im Westen. Ursprünglich ging es dabei nicht um Produktivität und nicht um besser funktionieren, sondern um eine zutiefst menschliche Frage, wie entsteht Leiden und wie endet es? In der buddhistischen Psychologie wird Leiden nicht nur als Ergebnis äußerer Ereignisse verstanden, sondern als Ergebnis innerer Prozesse, Anhaften, Ablehnung und Identifikation. Das bedeutet, es ist nicht nur das, was passiert, sondern auch, was unser Geist daraus macht, was zum Stress führen kann. Ich hatte auch eine ganze Folge über den Unterschied zwischen Schmerz und Leid und das ist ja genau das, was hier auch der Ursprung war. Jack Kornfield beschreibt das sehr lebensnah. Wir sind nicht nur traurig, wir erzählen uns zusätzlich Geschichten, dass es nie besser wird. Wir sind nicht nur gestresst, wir machen daraus ein Urteil über uns, ich kriege das nicht hin. Wir sind nicht nur verletzt, wir bauen innerlich ein Gericht auf, halten fest, wiederholen Sehnen, stellen uns vor, was wir hätten sagen sollen und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur der Auslöser, es ist eben die Geschichte, die wir drumherum bauen. Das ist unsere Meinung davon. Das ist der eigentliche Stressor. Moderne Psychologie hat dafür Begriffe wie kognitive Bewertung oder Appraisal oder Emotionsregulation oder Reappraisal. Und Meditation greift früher ein als die Neubewertung. Sie setzt nicht erst bei Denk anders an, sondern bei Bemerk überhaupt, dass du gerade in einem Film bist. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also die Emotionsregulation und Reappraisal, die wir als sinnvolle Bewältigungsstrategien sehen in der Psychologie. Das ist so, wie gehe ich dann damit um, was da schon da ist. Und die Meditation ist so ein Schritt davor, dass ich überhaupt merke, wann so der erste Gedanke kommt oder wenn das Gefühl kommt. Und deshalb passt Meditation heute so gut in einer Zeit, in der wir ständig stimuliert werden, ständig reagieren sollen, ständig vergleichen, ständig erreichbar sind und so weiter. Meditation ist nicht ein weiteres Tool, um noch mehr zu leisten. Definitiv nicht. Sie ist eher ein Tool, um nicht permanent im Autopilot zu leben, nicht permanent einfach zu reagieren, nicht permanent von diesen Gedanken getrieben zu werden. Das ist ein Tool, wo wir aufhören, Sklaven zu sein von unserem eigenen Geist und eigenen Gedanken und Gefühlen. So, was passiert dann eigentlich im Gehirn, wenn wir meditieren? Wenn wir Meditation neurobiologisch betrachten, ist wichtig zu verstehen, es gibt nicht das Meditationszentrum im Gehirn. Meditation ist wie ein Training, das mehrere Systeme gleichzeitig beeinflusst. Aufmerksamkeit, Körperwahrnehmung, Emotionsregulation, Selbstbezug, Stressphysiologie unter anderem. Und je nach Art der Meditation verschieben sich die Schwerpunkte. Ein Kernbereich sind die Aufmerksamkeitsnetzwerke. Wenn du fokussiert meditierst, trainierst du besonders die Systeme, die Aufmerksamkeit halten und Ablenkung bemerken. Der präfrontale Kortex spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Ebenso der anteriore singuläre Kortex, der wie eine Art Konflikt- oder Fehlerdetektor arbeitet. Er bemerkt, oh, ich bin jetzt gerade weg. Und dann kommt die Rückkehr, also ich bin gerade abgelenkt und dann kommt man zurück. Genau dieser Zyklus, wegdriften, bemerken, zurückkommen, ist nicht das Scheitern der Meditation, sondern das ist genau das Training. Dieses Bemerken, ich bin weg, ich bin abgelenkt, ich bin in irgendeinem Film. Das und dann zurückzukommen, das ist die Meditation. Dass dieses Zurückkehren, 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 das ist das Training, was wir da üben. Es ist, als würdest du im Fitnessstudio bei jeder Wiederholung kurz den Widerstand spüren. Die Wiederholung in Meditation ist das Zurückkehren. Parallel dazu verändert Meditation die Dynamik zwischen sogenannten großen Netzwerken im Gehirn. Ein wichtiges Netzwerk ist das Default Mode Network. Davon haben wir öfter hier im Podcast gesprochen. Das mit Selbstbezug, innerem Erzählen, Grübeln und mentalem Zeitreisen verbunden ist. Es ist aktiv, wenn wir im Kopf Filme abspielen, Vergangenheit rekonstruieren, Zukunft planen, uns bewerten, uns in irgendeine Geschichte verlieren. Das ist diese Default Mode Network. Meditation reduziert häufig die Dominanz dieses Netzwerks, besonders wenn die Aufmerksamkeit klar im Moment verankert ist. Das heißt nicht, dass das Netzwerk verschwindet. Planen ist ja auch manchmal sinnvoll. Sich zu reflektieren ist ja auch manchmal sinnvoll. Aber es wird weniger automatisch und weniger klebrig. Gedanken tauchen dann auf, aber sie übernehmen nicht sofort das Steuer und man wird diesen Sklavenrolle los. Dann gibt es auch das Salience Network, unter anderem mit der Insula, das dafür zuständig ist, Wichtigkeit zu markieren. Das ist relevant, das ist ein Signal, das zählt. Das ist das, was unsere Insula unter anderem tut. Interozeption, also diese Körperwahrnehmung, diesen Innenblick, hängt stark mit der Insula zusammen. Wenn du im Alltag Stress früher spürst, du registrierst die feinen Signale, bevor sie zu einer Lawine werden. Und das ist der Grund, warum Meditation nicht nur mentale Effekte hat, sondern körperlich so spürbar sein kann. Außerdem gibt es das Executive Control Network, das mit zielgerichtetem Handeln, Impulskontrolle und kognitiver Flexibilität zu tun hat. Meditation kann die Zusammenarbeit zwischen diesen Netzwerken stärken. Weniger automatisches Abdriften in Grübelzustände, mehr Fähigkeit, bewusst umzuschalten. Im Alltag ist das der Unterschied zwischen ich bin in einer Stressspirale und merke es erst, wenn ich explodiere, und ich merke die Spirale früh und kann deswegen raussteigen. So nochmal, das heißt nicht, dass man sich nie aufregt oder dass man nie Stress empfindet. Es ist diese Fähigkeit, nicht reingezogen zu werden, schnell auszusteigen. Das ist genau das, was wir unserem Gehirn lernen und trainieren in der Meditation. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Stressreaktion, besonders die Rolle der Amygdala, also unserem Mandelkern. Die Amygdala ist nicht nur das Angstzentrum, aber sie ist sehr stark in Alarm- und Bedrohungsverarbeitung involviert. Wenn wir uns angegriffen fühlen, wenn Kritik kommt, wenn etwas unklar ist, wenn wir überfordert sind, dann springt dieses System an. Meditation kann hier auf zwei Weisen wirken. Einerseits kurzfristig, indem der Körper beruhigt wird und das Nervensystem von Sympathikus mehr Richtung Parasympathikus kippt, also mehr vom Gaspedale zur Bremse im Nervensystem. Und langfristig, indem die Regulation durch präfrontale Areale stabiler wird. Das heißt, ich habe einen Impuls, ich reagiere auf etwas, aber ich bin nicht sofort gekapert von diesem Gefühl. Man spürt also den Stress, aber er übernimmt dich weniger schnell. Du reagierst dadurch weniger reflexhaft und du bekommst diese berühmte paar Sekunden mehr, wo du bewusst entscheiden kannst, was mache ich jetzt? Und dann gibt es auch diese Ebene der Stressphysiologie im Körper, also das Zusammenspiel von Gehirn, Nervensystem und Hormonen. Das habe ich ein paar Mal erwähnt, auch als es um den Vagusnerv ging, um Atem, also spielt eine ganz große Rolle. Wenn Stress chronisch ist, läuft diese HPA-Achse, nennt man das, also Hypothalamus, Hypophyse und Nebennieren, häufiger oder länger hoch und Cortisol bleibt eher erhöht oder dysreguliert. Meditation kann hier regulierend wirken, nicht als alles ist weg, ich habe keinen Stress, sondern als Training, häufiger in Zuständen zurückzukehren, in denen Erholung überhaupt möglich ist. In ganz vielen Studien werden Veränderungen in Stressreaktionen, in Cortisolmustern oder in Parametern wie Herzratenvariabilität beobachtet, wenn man meditiert. Herzratenvariabilität ist vereinfacht gesagt ein Marker dafür, wie flexibel dein autonomes Nervensystem auf Anforderungen reagieren und wieder zurückschwingen kann. Also wie gut diese Sympathikus und Parasympathikus sich wieder in Balance finden. Und genau das ist Resilienz im Alltag. Nicht nie Stress haben, sondern schneller zurückkommen. Auch Schlaf hängt damit zusammen. Praktiken eben wie Yoga Nidra oder den Bodyscan oder anderen Formen von tiefer Entspannung können das System in eine sehr regenerative Richtung bringen. Wenn Menschen Schwierigkeiten haben einzuschlafen, ist es oft nicht zu wenig Müdigkeit, sondern viel zu viel Aktivität. Der Körper ist müde, aber das Nervensystem steht auf On. Und so ein Bodyscan oder Yoga Nidra kann diesen Schalter eher Richtung Off bewegen, ohne dass du dich dabei überhaupt anstrengen musst. Und wenn wir noch eine Ebene tiefer gehen, gibt es neben funktionellen Veränderungen auch strukturelle Befunde in der Forschung, also Hinweise darauf, dass regelmäßige Praxis mit Veränderungen in Dichte oder Dicke bestimmter Areale zusammenhängen kann. Zum Beispiel in Regionen, die mit Aufmerksamkeit, Körperwahrnehmung und Emotionsregulation in Verbindung stehen. Das ist eben etwa im anterioren singulären Kortex, in Teilen des präfrontalen Kortex, in der Insula oder auch im Hippocampus, der mit Gedächtnis und Stressverarbeitung zu tun hat. Diese Befunde sind oft korrelativ und nicht jede Studie findet dasselbe. Aber das Gesamtbild passt zu der Grundidee von Neuroplastizität. Und das besagt, wiederholtes Training verändert Funktion und über Zeit auch die Struktur des Gehirns. Also neue synaptische Verbindungen werden gestärkt durch wiederholtes Training. Und dazu ist die Meditation eben auch da. Und all das ist am Ende nicht nur Wissenschaft und nicht nur abstrakte Gehirngeschichten, das ist wirklich Alltag. Es ist das, was du erlebst, wenn du in einem Konflikt nicht sofort losschießt. Es ist das, was du erlebst, wenn du nach einem stressigen Tag nicht noch 3 Stunden innerlich weiterarbeitest. Es ist das, was du erlebst, wenn du merkst, dass du dich gerade vergleichst und du nicht automatisch in Selbstabwertung gehst. Es ist das, was du erlebst, wenn du dich selbst nach Fehlern nicht mehr so brutal behandelst. Neurobiologie ist hier nicht nur nice to know. Das ist wirklich die Erklärung und Beschreibung, wie so eine Meditationspraxis dein Verhalten auch beeinflusst. So, und jetzt sitzt du vielleicht und fragst dich, okay, ich bin überzeugt, vielleicht hat es was drin, aber wie oft muss man dann meditieren? Das ist eine sehr, sehr häufige Frage und die Forschung ist hier erfreulich pragmatisch. Du musst nicht stundenlang sitzen, um Effekte zu bekommen. Für viele Menschen ist ein realistischer Rahmen, der spürbar auch wirkt, etwa 10 bis 20 Minuten am Tag an den meisten Tagen der Woche. Entscheidend ist weniger die perfekte Dauer als die Regelmäßigkeit. Meditation ist genau wie Training. Kleine, konstante Einheiten bauen eher Skills auf als seltener Marathon-Sessions. Und hier ist natürlich der Alltagsteil wichtig, weil viele sagen, oh, ich habe keine Zeit, ich würde es gerne machen, aber ich habe leider keine Zeit. In der Praxis bedeutet das oft nicht, dass du gar keinen Slot hast, sondern dass du keinen stabilen Slot hast. Es hilft, die Meditation an etwas zu koppeln, das sowieso passiert. Direkt nach dem Zähneputzen oder bevor du Mails öffnest oder nach dem Mittagessen oder 2 Minuten im Auto, bevor du nach Hause gehst oder sogar im Bett, bevor du das Licht ausmachst. Es geht nicht um eine heilige Stunde, es geht um einen Anker. Für mich ist es eher so praktisch geworden. Ich stehe extrem früh auf. Ich mache meine tägliche Meditation und Sport und so weiter ganz, ganz früh morgens, weil es passt einfach zu mir. Es passt in meinen Rhythmus und Leben. Bei anderen sagen die, oh Gottes Will, früh aufstehen, wie schrecklich. Und da passt es vielleicht direkt vorm Einschlafen. Tagsüber absolut geht es auch, nur ganz viele sind sehr fremdgesteuert tagsüber und dann sieht nicht jeder Tag ähnlich aus und dann ist es schwieriger mit der Routine. Aber das weißt du am besten, wie dein Tag aussieht und was für dich überhaupt realistisch ist. So, es geht um die Regelmäßigkeit. Es geht darum, dass man täglich was macht. Und wenn dann Tage gibt, wo man wirklich voll im Stress ist oder man wird sehr viel fremdgesteuert, ja, dann halt nur 2 oder 3 Minuten. Das ist nicht scheitern, sondern durchhalten, Pflege, festhalten. Und ganz, ganz ehrlich, ich kann dir das nur empfehlen. Das ist einer der größten Bereicherungen in meinem Leben, kann ich nur so sagen. Ich habe meinen ersten Kurs gemacht, wo ich Meditation gelernt habe, als ich 19 oder 20 war, also fast 30 Jahren. Unglaublich lange Zeit und es war immer so ein Anker, wo ich wusste, hier kehre ich zurück, hier habe ich so meinen inneren Ruhepol. Und das, was die Forschung jetzt rausgefunden hat, was es macht mit dem Gehirn und mit der Leistung und Stress und bla bla bla, das ist ja etwas, was man Jahrtausende gewusst hat oder vielleicht nicht mit den Namen dazu, aber den Effekt in viele, viele Traditionen. Wenn es das um mit der Zeit, wenn es darum geht, jeder hat die Zeit dafür. Jeder. Egal wie dein Alltag aussieht, egal wie viele Kinder du hast, egal wie viele Stunden du arbeitest, es passt immer rein, wenn du es möchtest. Sei es nur 1 Minute, sei es 2 Minuten, sei es 10 Minuten. Es geht wirklich um die Regelmäßigkeit. Es geht darum, dass man sagt, ich mache das jetzt, ab jetzt, heute. So, zurück zu der Frage, was ist Meditation? Es ist auf jeden Fall kein spiritueller Mythos mehr. Meditation ist ein biologisch und psychologisch präzises Training für Aufmerksamkeit, Emotionsregulation, Stressverarbeitung und auch Mitgefühl. Sie verändert nicht nur, wie du dich während einer Sitzung fühlst, sondern wie du im Alltag denkst, reagierst und mit dir selbst umgehst. Vielleicht ist es wichtig festzuhalten, Meditation ist nicht dazu da, dich zu einem anderen, produktiveren Mensch zu machen. Sie ist dazu da, dich weniger automatisch zu machen. Sie schafft Raum zwischen dem, was passiert und dem, was du daraus machst. Und wenn du das nicht nur verstehen, sondern direkt erleben willst, dann findest du, wie gesagt, in den Notes zu dieser Folge ein paar Meditationen von mir. Das sind meine eigenen Meditationen mit unterschiedlichen Längen und Schwerpunkten, Atem, Körper, offene Wahrnehmung und auch ein für Mitgefühl. Du kannst sie direkt nutzen als Einstieg oder als Begleitung im Alltag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und zum Schluss, die aller wichtigste Meditation, lass uns die genau jetzt zusammen machen. Halte mal kurz deinen Blick nach innen, atme einmal ganz, ganz bewusst ein und aus. Und so fängt Meditation an. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.